herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Und heute haben wir mal was ganz anderes vor. Heute sitze ich zwar nicht allein auf der Verdauungscouch, aber der Achmed und der Jochen sind nicht da, sondern es bin nur ich, Martin Storr aus Starnberg. Und ich habe uns Frau Dr. Gisela Labenz, die Frau vom Jochen, mitgebracht. Und die Gisela, die ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Innere Medizin und die hat die Zusatzbezeichnung Ernährungsmedizin. Und Ernährungsmedizin ist in ihrem Sprechstundenalltag ein Thema jeden Tag. Und drum ist die heutige Folge einfach mal der gesunden Ernährung gewidmet. Und Gisela, ich freue mich, dass du mit dabei bist. Gisela, wo bist du denn gerade?
Ja, ich bin jetzt in Siegen und freue mich auch sehr, Martin. Vielen Dank für eure Einladung.
Der Begriff gesunde Ernährung ist ja jetzt erstmal wahnsinnig plakativ. Verwendest du eigentlich den Begriff gesunde Ernährung oder hast du andere Begrifflichkeiten?
Also ich sage grundsätzlich nicht gesunde Ernährung. Ich sage lieber vollwertige Ernährung. Ja, also meide natürlich auch die Worte Diät, aber grundsätzlich erzähle ich Ihnen was von vollwertiger Ernährung.
Warum versuchst du den Begriff gesunde Ernährung, den ich auch vermeide, warum versuchst du den zu vermeiden und verwendest eher vollwertig?
Ja, ich denke mal, bei gesund kann sich auch keiner was darunter vorstellen. Das ist für jeden was anderes. Ja, also und ich will da doch präziser sein und auch in die Richtung gehen, dass man sich divers ernährt.
Dann stellt sich eigentlich die nächste Frage, was ist vollwertige Ernährung?
Vollwertige Ernährung heißt, dass man zum Beispiel nicht zu viel rotes Fleisch isst, also dass man aufpasst, dass es moderat vegetarisch ist, also ich sag mal 2 bis 3 Mal die Woche irgendwas Tierisches und sonst gerne vegetarisch. Beim Fleisch muss man eben aufpassen, dass man nicht zu viel davon isst, gerade verarbeitetes Fleisch ist nicht so gut. Das verstehe ich unter gesunder Ernährung, du weißt, dass man sagt, essen Sie bunt, ja, dass man 5 Portionen Gemüse und Obst am Tag isst, wobei eine Portion immer der Handvoll entspricht des jeweiligen Patienten oder Klienten, wie man sagen will. Ich propagiere auch immer, dass man Milchprodukte zu sich nimmt. Nur Milch selbst ist ja heute nichts mehr. Die Milch, die man kauft, die ist ja nicht die Milch aus der Kuh. Deswegen ist es sicher besser, wenn man, also Joghurt ist viel gesünder als Milch. Und solange es noch Fische gibt, sage ich auch 1 bis 2 Mal die Woche Fisch. Und Kalorienbomben meiden, Industriezucker. Also das ist jetzt so grob, dass man genug trinkt. Das ist so übersichtlich, was ich Ihnen erzähle. Und Alkohol sagt die WHO ja jetzt, jeder Schluck wäre schlecht.
Das ist bedauerlich, ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich medizinischer Wissensstand oder wissenschaftlicher Wissensstand, dass jeder Schluck schlecht ist und dass es eine untere Grenze gibt.
Ich habe es auch nur zitiert.
Genau, aber das ist etwas, was man sozusagen so kommunizieren kann. Mhm. Die Menschen wollen ja dann oftmals gefühlt Mengen auf Wissen, die sie essen dürfen. Hast du irgendwelche Hilfsmittel, wie du diese Mengen kommunizierst? Weil es ist ja dann, meiden Sie Zucker, ist so unpraktikabel. Wie viel darf ich denn pro Woche? Und wie kommunizierst du diese Mengen?
Ja, also fangen wir mal mit dem Fleisch an. Ja, es geht schon los, dass sie widersprüchliche Angaben haben. Ich orientiere mich ganz gerne an der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die propagiert jetzt in ihren Leitlinien 300 Gramm rotes Fleisch pro Woche. Aber wenn du bei der WHO guckst, die ist immer noch bei 750 Gramm roten Fleisch pro Woche. Also da kann man sich dann, sag ich mal, aussuchen, was für einen selbst sympathischer ist. Und dann muss man natürlich immer bedenken, man sollte das Fleisch nicht verteufeln, rotes Fleisch auch nicht, weil es ist natürlich auch ein Energieträger. Es geht um Nährstoffe wie Eisen, Eiweiß, Zink und auch B-Vitamine. Aber es geht am meisten um verarbeitetes Fleisch. Also wenn du Pökelsalz hinzufügst, da sind viele gesättigte Fettsäuren noch mit drin und dann entstehen eben auch Nitrosamine. Genauso wenn du deinen Steak, also wir in Deutschland essen ja sowieso hochwertiges Fleisch, ganz gerne Filet oder sowas. Wenn du die lange am Grill lässt, dann hast du dann wunderbar diese schwarze Kruste oben dran, die natürlich sehr lecker ist, auch in der Pfanne. Früher habe ich das alles abgekratzt, die Soße draus gemacht. Aber heute weiß man eben, da entstehen dann die Karzinogene und deswegen sagt man auch bei der Herstellung, muss man aufpassen, was man isst. Man kann nicht alles verteufeln.
Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich bin ja auch ein Tippitoppi-Griller, aber manchmal wird es bei mir auch schwarz.
Ja.
Und dann kratze ich das Zeug runter und denke, das passt schon und keinem fällt es auf. Ist das eigentlich richtig oder müsste ich dann das ganze Stück Fleisch eigentlich entsorgen?
Nein, also ich bin jetzt nicht neben dir, wenn du grillst, aber ich denke mal, drin hast du noch ein bisschen Rohm eher. Das ist natürlich, bleibt in Ordnung. Ja,
wenn ich das Schwarze abkratze, ist das völlig ausreichend.
Ja, das ist völlig ausreichend. Musst du nicht das ganze Grillfleisch wegwerfen.
Okay. Ja, das ist ja eine Alltagsfrage, die sich sozusagen am Grill immer wieder stellt. Was ist denn eigentlich so jetzt von der Ernährungsseite der Unterschied zwischen rotem und weißem Fleisch? Was sind da so die Kernaspekte?
Also man nennt eigentlich alles rotes Fleisch, was nicht Geflügel ist. Also Rind, Schweinefleisch, Lamm und Ziegenfleisch ist in Deutschland natürlich seltener. Und auch Wild, das gehört zu rotem Fleisch. Und das Geflügelfleisch läuft unter weißem Fleisch, ist natürlich jetzt auch ein bisschen ins Gerede gekommen in den letzten Jahren wegen der Antibiotika-Verwendung in der Hühnerzucht. Aber mittlerweile muss man die Antibiotika deklarieren und deswegen ist in Deutschland keine Gefahr mehr. Der Verbrauch von Antibiotika im Fleisch ist also minimal und deswegen kann man das einfach gefahrlos essen.
Also das Hühnerfleisch bei einem Erkältungsinfekt hilft, das ist nur gefühlt, ist vorbei. Schade, schade eigentlich, weil das rede ich mir immer noch ein.
Nee, tut mir leid. Also da gibt es ja auch oft Missverständnisse. Ja. Also meine Patienten sagen dann auch, ja, sie werden resistent gegen Bakterien, weil Antibiotika im Huhn ist. Das ist ja Quatsch. Die Bakterien entwickeln Resistenzen gegen das Antibiotikum und nicht der Mensch. Ne?
Du, es gibt die Deutsche Gesellschaft für rotes Fleisch 300 Gramm pro Woche vor. Gibt es denn für weißes Fleisch auch solche Vorgaben?
Nein, es gibt keine Vorgaben. Also es ist halt auch sehr modern, sage ich mal, weil es eben Protein Lieferant ist, ja, und das ist also, natürlich sollst du nicht unbedingt Chicken McNuggets essen, also sprich, wenn sie alle paniert sind, ist es schon wieder schlechter, ja, aber das ist im Moment noch frei mit Geflügel.
Mhm. Wenn wir jetzt gerade schon beim Begriff Protein sind, dann geht es ja sozusagen direkt aufs Ei über, ja, also ich kann mich erinnern, wie ich ein Kind und Jugendlicher war, da hieß es also ein Ei die Woche oder zwei Eier die Woche und mehr ist gesundheitsschädigend, ja, und jetzt heißt es, man darf wieder mehr Eier essen, aber dieses mehr Eier essen? Wie viel Eier darf ich denn pro Woche essen? Heute früh habe ich im Radio gehört, es gibt in Deutschland 57 Millionen Legehennen. Das heißt ja, nahezu jeder von uns bekommt ein Ei am Tag. Ist das empfohlen? Wie viel Ei darf ich essen?
Also jeden Tag ein Ei zusätzlich. Man muss ja immer bedenken, dass sie woanders auch noch drin sind. Also im Brot oder, ja, du hast ja viele Lebensmittel, wo Eier verarbeitet werden, in Kuchen. Und also ich sage immer, drei Eier können sie zusätzlich essen.
Drei Eier am Tag oder pro
Woche? Pro Woche.
Ja, pro Woche. Drei Eier pro Woche. Das ist jetzt gar nicht so viel. Was passiert, wenn ich mehr als drei Eier pro Woche esse? Was tue ich mir dann an?
Also es ist nicht erforscht, dass man jetzt an den Eiern stirbt, weil man muss ja immer bedenken, diese Cholesterin-Geschichte, die ist ja vom Tisch. Ja, Eier machen ja keine Cholesterinerhöhung mehr. Also da braucht man ja keine Angst haben. Cholesterin ist kaum nahrungsabhängig, vielleicht 10%. Ja, und deswegen ist das Ei sozusagen auch aus der Schmuddelecke ein bisschen rausgekommen.
Wie kam man denn früher auf die Idee, dass das Ei mit dem Cholesterin was zu tun hat? Waren das jetzt so Fehlinformationen oder Fehlinterpretationen?
Also ich weiß nur, das Eigelb war eben verpönt und viele haben ja dann auch nur das Eiweiß gegessen, aber das ist ganz vom Tisch. Das weiß man heute, dass das Cholesterin nicht abhängig ist, wenn man viel Eigelb isst.
Auf dem Markt wollten sie mir neulich grüne Eier, da ist die Schale grün, ja, andrehen mit Design cholesterinärmer. Ist das jetzt nur Gerede oder ist da was dran?
Ich glaube, das ist wie Proteinbrot und PR-Gag. Also das wird nicht viel bringen. Also man weiß auch schon, dass bioernährte Hühner natürlich gesünder sind, ja, auch von den Nährstoffen, als wenn sie mit Futter gefüttert werden, was eben nicht so hochwertig ist. Also da ist schon was dran. Aber auf der anderen Seite kann man nicht sagen, dass irgendwas vom Bio schadet dann nie. Ist nicht schlecht.
Vorhin hast du noch gesprochen von verarbeitetes Fleisch. Was genau meinst du damit? Wo ist die Grenze zwischen nicht verarbeitetem Fleisch und verarbeitetem Fleisch?
Also Salami ist verarbeitet. Da sind viele Zusatzstoffe dann eben auch. Oder gepökeltes Fleisch, was wir heute natürlich auch weniger haben. Früher hatten wir keinen Kühlschrank. Deswegen konnten wir es damit haltbar machen. Das brauchen wir heute nicht mehr. Und verarbeitet meine ich eben auch, wenn man es anbrät in der Pfanne, dann ist es auch schon verarbeitet. Also das Naturfleisch selbst ist sicher gesünder, gutes Fleisch, als wenn es irgendwie behandelt ist.
Das führt eigentlich direkt über zu industriell gefertigten Lebensmitteln.
Grundsätzlich sind die ja nicht empfehlenswert.
Warum eigentlich nicht? Die sind doch lecker.
Dir schmeckt das ja gerade wegen der Zusatzstoffe. Ja, also da ist so viel anderes drin, was Geschmacksverstärker sind oder Glutamat, wissen wir ja auch. Ja, aber das ist eben alles für den Darm schwer verdaulich und manche Sachen krebserregend.
Gibt es da irgendwelche Zusatzstoffe, die besonders auf der Agenda stehen als gesundheitsschädlich?
Ich denke mal, alle Zusatzstoffe mit E ist grundsätzlich nicht gut. Mhm. Ja? Es muss ja auch immer für den Laien erkennbar sein. Ja, also es hilft ja nichts, wenn wir irgendeinen Stoff haben und der wird dann wieder anders deklariert mit einem anderen Namen. So haben wir es ja bei Zucker. In Deutschland sind alleine 70 Deklarationen für Zucker zugelassen. Also wie soll der Laie erkennen, ob da jetzt Zucker drin ist oder nicht? Ich meine Industriezucker.
Was meinst du jetzt mit Deklarationen von Zucker? Benenn mal 2, 3, 4, die ich sofort als Zucker erkenne.
Ja, Saccharose weiß der Laie auch nicht, aber es geht eben auch darum, wenn der Apfelsüße steht, denkt er vielleicht auch nicht, dass es Zucker ist. Selbst wenn wir beide direkt bei Süß, wenn die Antennen angehen. Ja, also, aber wenn man 70 verschiedene Deklarationen hat, ist das für einen Laien kaum ersichtlich, ist da jetzt Zuckerzusatz drin oder nicht.
Wie viel Zucker ist denn nicht gesundheitsschädlich für mich am Tag?
Also es kommt ja darauf an, in welcher Form er ist. Ja, Industriezucker ist grundsätzlich nicht gut. Sicher kann man was Zucker essen. Ist ja auch ein Missverständnis, wenn man sagt, Zucker erregt Krebs. Also es ist nur, wenn man Krebs hat, wächst vielleicht der Krebs schneller, wenn man zuckerhaltig ist. Man sollte den Zucker nicht gänzlich verpönen. Wir brauchen ja Glucose auch fürs Gehirn.
Ist die Glucose eigentlich schädlicher, wenn ich sie wirklich als reinen Zucker esse? Weil eine Kartoffel ist ja Stärke, das sind auch Glucose-Bausteine. Ist da das eine oder andere besser oder kann man das gar nicht so abwägen?
Kommt drauf an, ob du jetzt an dein Gewicht denkst. Ja, also wenn du abnehmen musst, dann, also eine kochte Kartoffel und dann, wenn sie abkühlt, ist weniger Stärke drin, dann ist das zum Beispiel auch besser für den, der abnehmen will. Aber für gesunde Menschen ist das total in Ordnung.
Also das musst du mir jetzt mal erklären. Also ich nehme eine Kartoffel und wenn ich die koche und dann abkühle, ist weniger Energie drin, als wenn ich sie gekocht esse.
Ja, auf alle Fälle auf Zuckerebene.
Und wo geht die Energie hin?
Wie zerkocht, die ist dann in deinem Kartoffelwasser.
Aber das hat sozusagen jetzt nichts mit der Temperatur der Kartoffel zu tun?
Nein.
Nicht, okay, die ist im Kartoffelwasser. Wasser ist eigentlich das nächste Stichwort. Zur Ernährung gehört das Trinken ja auch mit dazu.
Ja, das ist ganz wichtig. Und da ist auch oft, wird es falsch deklariert. Das heißt, man sagt ja immer 1 bis 2 Liter. Aber das sollte man eigentlich gewichtsabhängig auch angeben. Man sagt 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht soll man pro Tag trinken. Das heißt, wenn jemand 100 Kilo wiegt, dann soll er natürlich auch 3 Liter trinken, nicht nur 1 bis 2 Liter. Mhm. Und entsprechend weniger, wenn man 50 Kilogramm wiegt. Wichtig ist auch, dass man fraktioniert ist. Also ich sage mal nicht männlich, dass man nicht morgens schon auf extra 1 Liter trinkt und sagt, oh, ich habe ja schon einen weg. Ja, sondern dass man am besten jede Stunde ein Glas Wasser zu sich nimmt. Dann bleibt es eben besser im Körper und man spült nicht nur die Blase.
Also 3 Liter für 100 Kilo? Ich bin jetzt zum Glück nicht 100 Kilo, aber das stelle ich mir gerade schwer vor. Oder sind die 3 Liter Gesamtflüssigkeitaufnahme? Weil wenn ich einen Apfel esse, ist da ja auch noch Flüssigkeit
mit dabei. Ja, man sagt schon, dass man das trinken soll. Aber natürlich ist das inklusive 4 Tassen Kaffee oder Tee. Ja, also es muss nicht Wasser sein. Das ist auch oft ein Missverständnis. Ne? Aber man sollte schon, wenn man mehr wiegt, sollte man auch mehr trinken. Wir haben auch Modewasser, also zum Beispiel Vio, Volvic, Evian. Wenn du da 1 Liter von trinkst, dann scheidest du 1,2 Liter aus. Wenn du das den ganzen Tag machst, bist du abends so ausgetrocknet wie die Oma im Altersheim.
Wieso ist denn das? Das habe ich noch nie gehört. Wieso ist denn das?
Ja, da ist wenig Natrium drin. Also Natriumchlorid ist Salz. Salz bindet Wasser. Du brauchst einen bestimmten Salzgehalt im Wasser, damit es aufgenommen wird. Wenn du aber immer niedrigen Natriumgehalt hast im Wasser, also zum Beispiel diese Modewasser haben nur 6 Milligramm Natrium pro Liter. Ja, und du brauchst aber, damit das Wasser aufgenommen wird, mindestens 40 bis 150 Milligramm Natrium pro Liter ist genau das Richtige. Also es ist auch immer noch unter Natriumarm läuft das, damit du das Wasser aufnehmen kannst. Wenn du aber immer so natriumärmstes Wasser trinkst, dann ist eben so, dass es eher entwässert, als dass das Wasser im Körper bleibt.
Das heißt, ich kann sozusagen verdursten, während ich natriumarmes Wasser trinke?
Ja. Das ist so. Die Anorexie-Mädchen, die kommen immer alle mit Literflaschen an. Die trinken manchmal 5 Liter am Tag. Ja, also natürlich sind die entwässert und haben weniger Kilogramm auf der Waage. Ja, aber es ist gesundheitsschädlich. Und denen geht es ja nur um Gewicht.
Das heißt, eigentlich eine ordentliche Ernährungsanamnese, Ernährungsgespräch sollte auch umfassen, welches Wasser die Menschen trinken.
Frage ich immer. Es ist auch sehr schwer. Ja, frage ich immer als Beispiel. Weil es gibt auch da natürlich viele PR-Gags. Also man muss ja mal bedenken, wir wollen Wasser verkaufen und nicht unbedingt, dass der Mensch gesund ist dabei. Ja, was bedeutet das? Du kennst Gerolsteiner. Das ist ja das meist verkaufteste Wasser in Deutschland. Dann hast du Naturell, Medium und Sprudel. Da denkst du doch als Laie, das wäre das gleiche Wasser. Stimmt ja, aber nicht. In Naturell ist nur 6 Milligramm Natrium und in Medium und Sprudel sind 118 Milligramm pro Liter. Ja, also wenn du Naturell trinkst, entwässerst du dich und wenn du Medium und Sprudel nimmst, dann ist das für dich optimal, weil auch genug Kalzium und Chlorid drin ist. Du musst nur immer bedenken, die achten ja alle drauf, dass sie Kalzium und Magnesium, sag ich mal, im Wasser haben. Nur was hilft dir das, wenn du das Wasser gar nicht aufnimmst? Die Basis ist erstmal, dass du das Wasser aufnimmst und dann kannst du gucken, was ist denn Gutes in dem Wasser drin.
Verrückt, das war mir überhaupt nicht klar. Gibt es denn regional Unterschiede, sodass sozusagen irgendwelche Menschen in Städten leben, wo das Wasser so natriumarm ist und die gar nicht wissen, dass sie eigentlich an der eigenen Wasserleitung vertrocknen?
Also an der Wasserleitung glaube ich nicht, dass es in Deutschland so sehr natriumarmes Wasser gibt. Wir leben natürlich deswegen im Siegerland, weil wir besonders viel drin haben. Ja, aber das ist schon vorgegeben von den Stadtwerken, sage ich jetzt mal auch so. Ja, aber du musst immer bedenken, es ist ja nicht das Gleiche, ob du Leitungswasser oder Mineralwasser trinkst. Viele haben ja diesen, wo du so Kohlensäure zufügst, selbst zu Hause zum Leitungswasser. Aber das ist ja Leitungswasser, es ist immer noch kein Mineralwasser. Da mag genug Natrium drin sein, dass du es aufnimmst, aber dann hast du dann zu wenig Kalzium oder Magnesium drin. Das ist immer noch, ja, armes Wasser.
Ist es bundesweit armes Wasser oder gibt es so Regionen, weil also ich hier im Süden von Deutschland heißt es immer, das Gebirgsquellwasser, was wir haben, das sei das hochwertigste Wasser, was man haben kann und wir brauchen kein Wasser aus Flaschen. Stimmt es dann?
Ich glaube das schon, dass ihr das richtig habt. Du musst auch bedenken, du ernährst dich ja auch gesund, dann kannst du dir dein Kalzium und Magnesium auch woanders herholen. Ja, aber es grundsätzlich ist es trotzdem Magnesium sicher reichhaltiger.
Jetzt hast du vorhin erwähnt, dass im Prinzip gerade Menschen sozusagen mit Anorexie dazu neigen, dieses natriumarme Wasser zu trinken.
Ja.
Da bin ich beim ganz anderen Gedanken. Wenn man bei der Anorexie ist, wir sind plötzlich auch bei der veganen Ernährung. Das ist etwas, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob man das als gesundheitsschädliche Ernährung bezeichnen darf oder sogar sollte. Wie siehst du das und was sind da so die Schwierigkeiten beim Begriff vegan?
Also vegan jetzt auf das Schädliche bezogen. Anorexie sind ja meistens Mädchen in der Pubertät. Ja, und da ist es schon schwierig. Also sie müssen sich schon extrem damit beschäftigen, damit sie keine Mängel bekommen. Und auf der anderen Seite wollen sie ja Gewicht reduzieren. Und auch da ist die Knochenausbildung, die ja bis zum 25. Lebensjahr vor sich geht, sicher nicht optimal. Deswegen ist das vegan mit Kindern sicher, also meines Erachtens, schädlich. Da bin ich ganz festgelegt. Also da lasse ich auch nicht mit mir reden.
Also bei Kindern ist es schädlich, sozusagen bis zum Zeitpunkt, wo die Knochenreifung abgeschlossen ist oder noch weiter?
Ja, auf alle Fälle, nee, weiter nicht. Wenn du dann dich da reinkniest und das alles ersetzt, kann das durchaus klappen. Wir haben ja viele Hochleistungssportler, die sich nur vegan ernähren. Also das ist sicher nicht schädlich, aber du musst dich da schon extrem mit beschäftigen.
Was muss ich denn da wissen? Was muss ich denn dann ersetzen und was muss ich kontrollieren?
Also du musst die ganzen B-Vitamine, du musst Eisen, Zink, also alles, was du mit der Nahrung an Nährstoffen, an Vitaminen, an Mineralien aufnimmst, musst du regelmäßig kontrollieren und musst das lernen zu ersetzen.
Und wenn ich mich jetzt tatsächlich vegan ernähre, das ist ja auch für manche Leute sehr lecker, wie oft muss ich denn dann zur Blutentnahme gehen?
Ich sag alle halbe Jahre.
Alle halbe Jahre, dann ist man auf der sicheren Seite.
Du weißt, bei Vitamin B12 haben wir ja einen Speicher für 3 Jahre. Ja, das ist also nicht, wenn du jetzt heute gar nichts mehr zuführst, dass du im halben Jahr schon Mangel hast. Als gesunder Mensch.
Wenn ich jetzt mich vollwertig ernähre, muss ich dann auch irgendwann im Leben Nährstoffe im Blut überprüfen oder brauche ich das dann ein Leben lang nicht?
Ja, du musst Vitamin D3 musst du natürlich kontrollieren. Wir sind leider in einem Land, wo nicht Orangenbäume blühen. Ja, und dann haben wir alle automatisch Vitamin D3-Mangel. Also es ist sogar so, dass mittlerweile im Sommer auch ein Mangel ist. Also man sollte Vitamin D3 substituieren. Und da muss man natürlich darauf achten, wenn man substituiert, das ist ja ein fettlösliches Vitamin, ja, wie Edeka, also nicht Rewe, sondern Vitamin E, D, K und A sind fettlöslich. Wenn du die aufnehmen möchtest, muss immer etwas Fett dabei sein. Wie Oma früher bei den Möhren auch schon Stich Butter dazu getan hat.
Okay, das historische Wissen ist sozusagen total wichtig.
Ja.
Was ich mit dir gerne noch besprechen würde, ist ein wesentlicher Aspekt, sind ja nicht nur Nährstoffe, sondern auch Ballaststoffe. Wie soll ich denn Ballaststoffe zuführen und wie viele brauche ich denn am Tag?
Also Ballaststoffe sind ja Hülsenfrüchte zum Beispiel, ja, also Getreide, Vollkornprodukte und Obst, Gemüse. Und man sagt 30 Gramm pro Tag. sollte man zuführen bei einem erwachsenen Menschen.
Schaffst du das?
Ja, ich glaube schon.
Ja? Aber ich habe das neulich mal versucht mit so einer App.
Ist
und
eine
ich finde immer, das ist eine ganz schöne Menge.
Ja, ist eine Menge.
Da stopfst du den ganzen Tag Gemüse in dich hinein,
genau.
Löffelst noch ein bisschen Flohsamen dazu und am Ende sagt dir die App dann, das waren jetzt nur 28.
Ja, ja? Also wie gesagt, die 28 wären ja auch toll. Ja, also, aber ich fange schon morgens mit Flohsamen an, wie du sagst, ja. Und ich esse auch gerne Gemüse, da muss man immer sagen, rohes Gemüse muss man dann auch, wie gesagt, Fett ein bisschen dazuführen. Aber ja, es ist schon, man kann ja auch viel mit Ballaststoff ausgleichen. Wenn es in Anführungsstrichen schlechtes Essen ist und ist trotzdem ballaststoffreich, ist es ja auch schon wieder gut, weil es sehr gesund für den Darm ist, fürs Mikrobiom.
Das ist spannend. Also ich könnte mir jetzt sozusagen einen Burger holen und ein bisschen Pommes und Mayo dazu.
Das wusste ich.
Und dann müsste ich sozusagen danach am Abend noch irgendwelche Ballaststoffe hinterher schicken und dann ist gut?
Nein, also da hast du mich natürlich gepackt. Ja. Also ich habe auch nichts gegen Burger, aber nicht ständig. Ja, also aber Ballaststoffe sind schon sehr wichtig fürs Mikrobiom. Das ist ja sozusagen die Nahrung für die bis zu 4 Pfund Mikrobiota im Dickdarm. Und deswegen, wenn du die gut ernährst, dann hast du schon viel gewonnen. So meinte ich das.
Ja, also, da habe ich dich schon verstanden. Ich wollte es nur aus dir rauskitzeln. Du, aber ich höre bei dir auch raus, dass du im Prinzip auch Ballaststoffe supplementierst, weil wir ansonsten die 30 Gramm, die empfohlen sind, nicht wirklich erreichen, oder?
Richtig.
Ja. Nachdem bei den Ballaststoffen ja auch die Vielfalt zählt, habe ich den Eindruck, wir sind eigentlich in unserer Ballaststoffsupplementierung so ein bisschen einseitig. Und viele machen Flohsamen und andere Ballaststoffe, sollten wir die eigentlich auch drunter mischen? Sollten wir das rotieren oder sollten wir jeden Tag eine Mischung eigentlich zu uns nehmen?
Ja, also fürs Mikrobiom ist ja das Beste, je diverser man sich ernährt. Natürlich sollte man mal Abwechslung drin haben. Also wir essen nachher Linsensuppe. Aber natürlich kann man auch morgens ein bisschen mal von dem nehmen und von dem nehmen, wozu ich sagen muss, also zum Beispiel, wenn du Leinsamen nimmst, finde ich das immer für den ökologischen Fingerabdruck besser, als wenn du Chiasamen nimmst. Die werden eingeflogen. Ja, also das ist, natürlich kann man Chiasamen essen, wenn die einem schmecken, aber es gibt also auch heimische Produkte, durch die du die ersetzen kannst und hast dann genauso den Vorteil. Die sind nicht schlechter, die Leinsamen, nur weil die alt sind. Aber natürlich sollte man auch besser geschrotete, aufgebrochene essen als das ganze Korn. Oder gut kauen.
Willst du mir gerade noch sagen, warum sollen die denn geschrotet sein?
Ja, die werden sonst so komplett wieder ausgeschieden. Frag den Gastroenterologen, also frag Jochen, dann haben die alle im Darm, haben die ganzen Leinsamenkörner und ärgert sich, dass sie trotz Vorbereitung immer alle noch da sind.
Jetzt haben wir, glaube ich, einiges besprochen, Gisela. Die Menschen möchten sich immer möglichst gesund ernähren. Jetzt sind wir wieder beim Wort gesund, das nicht so wirklich reinpasst und haben Sorge, wie viel Sünde denn zulässig ist. Was möchtest du denn zum Abschluss den Menschen mitgeben, damit sie mit sich und ihrer Ernährung ins Reine kommen?
Also ich würde sagen, oder sage auch immer, esst alles, nur nicht zu viel von einem Lebensmittel. Ja, und dann, wie gesagt, nicht zu viel Fleisch, Fisch essen, Jod muss man auch eventuell supplementieren, je nachdem, wo man ist, in welchem Gebiet, Vitamin D3 und wie gesagt, Milchprodukte auch und Zucker reduziert.
Sehr gut.
Aber esst alles.
Fantastisch. Gisela, du entlastest gerade ganz, ganz viele unserer Zuhörer. Ich möchte mich total herzlich bei dir bedanken für das unterhaltsame Gespräch zur vollwertigen Ernährung. Ja, ich habe es eingeleitet mit gesunde Ernährung. Du hast es korrigiert auf vollwertige Ernährung. Wir haben, glaube ich, alle verstanden, wo es lang gehen sollte. Ganz herzlichen Dank dir und schönen Abend noch.
Hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich danke dir, Martin.
Ja, liebe Zuhörer, das war's für heute auf der Verdauungscouch. Wir haben über gesunde oder vollwertige Ernährung gesprochen. Ich möchte mich für euer Interesse bedanken und hoffe, dass ihr einiges Neues erfahren habt und den ein oder anderen Tipp für euch mitnehmen konntet. Und freue mich, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid, wenn eine neue Folge der Verdauungscouch erscheint. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.